Zu Gast heute Dieter Becken, Becken Holding.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Leute auf die Straße gehen werden, um den Wohnraum einzufordern. Schlicht einzufordern, ein Dach über dem Kopf zu haben. Das wird nach meinem Dafürhalten passieren. Und mich wundert sehr, dass von der Politik nicht ernst genommen wird. Es wird weitergehen, davon bin ich sehr wohl überzeugt. Es wird aber 2 bis 4 Jahre dauern, bis es weitergeht. Das ist Fakt.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Dieter Becken ist geschäftsführender Gesellschafter der Becken Holding, einem der führenden deutschen Immobilien- und Investmentunternehmen und seit über 40 Jahren in der Branche. Ich freue mich, dass Dieter Becken zum zweiten Mal Gast bei Immobilieros ist und wieder gibt es einen Rundumschlag, eine Lageanalyse, vor allem aber eine klare Ansage, was passieren muss, damit die Branche wieder auf die Beine kommt, aber auch was passiert, wenn das nicht schnell zustande kommt. Warum die Becken Holding über fast ein halbes Jahrhundert zu einem großen Player wurde, das wird im zweiten Teil des Gesprächs klar. Dieter Becken ist ein Stratege, der weit über das Tagesgeschäft hinausdenkt. Er erläutert die Diversifizierung des Projektentwicklerrisikos durch Fondsgeschäft, wo der nächste Boom der Branche losbricht, Spoiler, natürlich in der Sanierung, welche Chancen im Bereich Solar als Projektentwicklung liegen, wie die Stadt von morgen aussehen könnte und wie Becken mit KI umgeht. Alles in allem eine Dreiviertelstunde Analyse und Konzepte mit einer Unternehmerlegende, Prädikat großartig. So, zuvor noch folgende Hinweise. Die Kongresssaison rollt an. Am 14. September läuft unser Frankfurter Immobilienkongress, am 19. September dann Hamburg im Emporio Tower und am 26. September findet der Münchner Immobilienkongress statt. Tickets dafür, alle anderen Immobiliero-Podcasts, findet ihr unter www.immocom.com. Wer unser Netzwerk und unsere PR-Kompetenz für Kunden- und Investorensuche braucht, Kontakte findet ihr da ebenso. Und jetzt geht's los mit Dieter Becken. Herr Becken, Deutschland, sagen Sie, sagen viele, steuert auf eine Großkrise am Wohnungsmarkt zu. Es gibt Schätzungen von ungefähr 700.000 Wohnungen, die fehlen. Sie sagen, es müssten weit mehr sein, vielleicht sogar 2 Millionen. Wie kommen Sie auf die Zahl? Wie rechnen Sie? Was?
Also wir steuern in der Tat auf ein Riesenproblem zu, auf eine Wohnungsnot, die noch nie da gewesen ist. Hat ganz unterschiedliche Gründe. Die Gründe will ich kurz vorwegnehmen, ist, wir bauen nicht genug Wohnungen. Gleichzeitig kommt eine Vielzahl von Menschen nach Deutschland, Fluchtbewegungen, die einen Wohnraum suchen, den können wir einfach zurzeit nicht bieten. Ja, 700.000 Wohnungen, ich komme deswegen auf diese 700.000 oder auf mehr als 700.000, weil wir schon im letzten Jahr darüber gesprochen haben, dass in 22 etwa 700.000 Wohnungen fehlen. Wenn ich das ernst nehme, was auch fast täglich veröffentlicht wird, dass wir in diesem Jahr 400.000 Wohnungen, die wir bauen wollten, nicht erreichen, sondern nur etwa 300.000. Im nächsten Jahr sollen es sogar nur 200.000 werden von 400.000, die wir erreichen wollten. Wenn ich das addiere, wären wir nach meiner Kalkulation schon bei 1 Million fehlenden Wohnungen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob mit diesen Zahlen berücksichtigt ist, dass wir diesen zusätzlichen Wohnraum, der benötigt wird, zum Beispiel aus den Fluchtbewegungen Ukraine oder andere, die nach Deutschland kommen und mit Wohnungen versorgen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eingebaut ist in diesen Zahlenwerk. Aus meiner Sicht werden wir deutlich mehr Wohnungen brauchen. Wir also eine Unterdeckung von Wohnraumbedarf haben von etwa 2 Millionen Wohnungen.
Das ist immer so ein Technicus Terminus, Terminus Technicus, besser gesagt, 2 Millionen Wohnungen. Sie sind ein Doyen der Branche, Sie sind lange am Markt, Sie haben viel erlebt. Was heißt denn 2 Millionen fehlende Wohnungen tatsächlich in den Auswirkungen? Was passiert dann?
Also Nach meinem Dafürhalten werden wir ein großes gesellschaftliches Problem bekommen hier in Deutschland. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Leute auf die Straße gehen werden, um den Wohnraum einzufordern. Schlicht einzufordern, ein Dach über dem Kopf zu haben. Das wird nach meinem Dafürhalten passieren. Und mich wundert sehr, dass das von der Politik nicht ernst genommen wird oder vielleicht auch nicht genug sensibilisiert ist, dieses Problem zu lösen.
Das heißt, keine 2 Jahre mehr und die Hütte wird hier brennen, um es mal salopp zu sagen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten 2 Jahren diese Probleme haben werden. Ich denke auch, dass das in den nächsten 3 und 4 Jahren so weitergehen wird, dieses Problem noch verschärft wird. Denn wenn wir in diesem Jahr schon darüber nachdenken, dass eben weniger Wohnungen gebaut werden, wenn wir lesen, dass also deutlich weniger Bauanträge gestellt sind, was ja gleichzeitig bedeutet, wir werden weniger bauen. Auch dann, wenn wir dieses Problem gelöst haben sollten, also wenn die Immobilienwirtschaft bereit ist, Wohnungen zu bauen, Anträge stellt, würde das ja bedeuten, dass das 2 bis 3 Jahre dauert, bis diese Wohnungen fertig werden. Also diese Unterdeckung, also an Wohnraum, den werden wir noch mindestens 2 bis 4 Jahre, ich denke 4 bis 5 Jahre haben werden.
Das heißt, selbst wenn Politik jetzt reagieren würde oder im Frühling, haben wir quasi eine große Bremsspur.
Ja, wenn die Politik jetzt reagieren würde, bräuchten wir etwa bis Jahresende, um entsprechende Anträge vorzubereiten. 1 Jahr Baugenehmigungszeit, dann 2 Jahre Bauzeit, dann sind wir schon bei fast 4 Jahren.
Aber angenommen, wir würden zu den jetzt vorhandenen Rahmenbedingungen preisliche, kostenseitig bauen, bei welchen Mieten würden wir denn da rauskommen?
Das ist das größte Problem. Deswegen bin ich ja davon überzeugt, dass nicht gebaut wird, definitiv nicht gebaut wird. Wir können heute keine kostendeckenden Wohnungen bauen. Das liegt schlicht daran, dass die Baukosten so hoch sind, wie sie sind. Etwa 3.500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, das heißt also 3.000 Euro pro Quadratmeter BGF bei konventioneller Bauweise. Wir haben 5% Zinsen, wir haben etwa 1.000 Euro Nebenkosten. Jetzt lasse ich mal die Grundstückskosten weg, also komme ich auf 4.500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Bei 5% Zinsen kostet das schlicht alleine aus dieser Sicht etwa um die 19 Euro. Wenn ich jetzt ein Grundstück dazu rechne, egal wie teuer es ist, also sind natürlich Lagen abhängig, sehe ich irgendwo Kostenmieten um die 25 bis 30 Euro.
Okay, das ist wirklich, das ist eine Menge, ja, zugegeben. Jetzt überlegen wir mal, vielleicht kann man es bei 19 Euro irgendwo einfangen. Warum um alles in der Welt soll man in Deutschland nicht 19 Euro zahlen und sich schlicht und ergreifend mit funktionaleren, kleineren Flächen für eine Wohnung zufrieden geben? Ich erinnere daran, ja, ein ganzes Drittel Volk hat in der DDR im berühmt-berüchtigten WBR 70 gewohnt. Ja, ging auch.
Ja, also wenn wir die Menschen davon überzeugen könnten, auf weniger Fläche zu wohnen, ist das natürlich schon ein Argument. Natürlich ist es auch ein Argument, kann ich tatsächlich 19 Euro bezahlen? Wenn ich davon ausgehe, dass ein Einkommen, das ich von dem Einkommen, das ich habe, etwa 30% bis, ja, ich mag gar nicht sagen, 40% für Wohnraum ausgehe und hochrechne, dass 100 Quadratmeter Wohnraum, also eine Familie mit 3 Kindern, 19 Euro, vielleicht erlauben Sie mir auch das aufzurunden auf 20 Euro, denn es gibt ja auch noch ein paar Nebenkosten, die gezahlt werden müssen. Dann komme ich auf 2.000 Euro Miete für 100 Quadratmeter mit den 3 Kindern. Das bedeutet also, ein Familienvater müsste 4.000 Euro brutto verdienen, um die Miete zahlen zu können. Und das, denke ich, dürfte äußerst schwierig werden in der Masse und vor allen Dingen auch vor dem wirtschaftlichen Hintergrund heute in Deutschland.
Bleiben wir beim Thema bezahlbarer Wohnraum. Sie haben unlängst 7 Thesen in der Immobilienzeitung im Interview ins Mikrofon diktiert, 7 Thesen entwickelt. Lassen Sie uns die doch mal durchgehen, wo die Stellschrauben in Deutschland sind. Die These Nummer 1 lautete, allein der Wegfall der Umsatzsteuer bei öffentlich gefördertem Wohnraum würde eine hohe Kostenersparnis bringen. Was bringt das? Warum?
Es ist so gewesen, dass ich gefragt worden bin, was muss man machen, um den Wohnungsbau, ich will mal sagen, zeitnah anzukurbeln und um eben mehr Wohnungen dem Markt zur Verfügung zu stellen. Vor dem heutigen Hintergrund ist das nicht möglich, hatten wir gerade das Thema Baukosten, Zinsen, also nicht möglich. Und natürlich, wenn ich so eine Behauptung aufstelle, dass wir heute keine Wohnungen mehr bauen können, weil es eben wirtschaftlich nicht möglich ist, habe ich ein Modell entwickelt, nach dem man sofort Wohnungen bauen könnte, wenn diese 7 Thesen, die Sie gerade angesprochen haben, durchgesetzt werden. Das war natürlich in erster Linie Wegfall der Umsatzsteuer. Da habe ich schlicht gesagt, ich weiß, dass das sehr vereinfacht ist, im Gewerbebau bekommen wir die Umsatzsteuer vom Finanzamt zurück, wenn wir Bürogebäude bauen, weil das ein gewerbliches Unternehmen ist, ist schon klar. Ich würde auch die Grunderwerbsteuer bei öffentlich geförderten Wohnungsbau komplett weglassen. Ich würde erwarten, dass die Förderbanken Kredite zur Verfügung stellen, die etwa um 2% liegen. Um den Wohnungsbau zu fördern, würde ich auch die AFA verändern, die heute bei 2% liegt. Die würde ich auf 6% anheben. Ich würde vor allen Dingen aber auch Erschließungskosten nicht mehr den Projektentwicklern oder der Immobilie, die für öffentlich geförderten Wohnungsbau errichtet werden, auferlegen. Ich würde auf jeden Fall ein schnelleres Baugenehmigungsverfahren verlangen. Wir brauchen heute etwa 1 bis 2 Jahre, um ein Gebäude Baugenehmigung reif errichten zu können. Natürlich wäre es auch wichtig, dass die Landesbauordnung entschlackt wird, um eben die Baukosten hier nochmal zu reduzieren. Es kommt jetzt vielleicht noch eine 8. These dazu, dass wir das serielle Bauen oder das modulare Bauen. Auch das ist nicht so ganz einfach umzusetzen. Auch das würde allerdings die Kosten reduzieren. Wenn diese 8 Punkte umgesetzt werden, könnte ich mir vorstellen, dass wir sofort wieder aus dem Stand, auch vor dem Hintergrund der Probleme, die wir heute gerade in der Bauwirtschaft haben, Wohnungen errichten können.
Aber lassen Sie uns nochmal in die einzelnen Thesen einsteigen. Was mir aufgefallen ist, Umsatzsteuer, Grunderwerbssteuer, fordern Sie den Wegfall auf jeden Fall bei öffentlich geförderten Wohnraum. Warum nicht bei allem Wohnen? Warum nicht gleich für alle Wohnungsproduktionen?
Na, mir ist es wichtig, dass ich die Bevölkerungsschichten versorge, die eben nicht in der Lage sind, derart hohe Mieten zu zahlen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Die ein Gehalt verdienen, die ihnen es möglich macht, eben auch höhere Mieten zu bezahlen. Ich denke, dass die sich am Markt versorgen werden können. Die Schicht, die es sich nicht leisten kann, 15, 16, 17, 18, 19 Euro zu bezahlen, die sollten nach meinem Dafürhalten jetzt sofort versorgt werden. Die anderen Schichten, die also mehr verdienen, denke ich, schaffen es auch selbst.
Grunderwerbssteuer, Umsatzsteuer, haben Sie ein Gefühl dafür, was das im Gesamtkostenblock prozentual ausmachen würde?
Na, wir gehen ja heute davon aus, dass also der Steueranteil, und ich sag jetzt mal, dass die Grunderwerbsteuer mit Sicherheit dazu gehört und auch die Umsatzsteuer dazu gehört, heute 37% der Kosten ausmacht. Wenn Sie das also herausrechnen aus den eben von mir genannten 4.500 Euro, dann kommen Sie auf ganz andere Zahlen und dann kommen Sie auch auf ganz andere Miethöhen.
Das ist tatsächlich ein Block. Der Zier hat das, glaube ich, auch mal zusammengerechnet und die Steuern müssten da ungefähr fast die Hälfte ausmachen, also in diesem Block. Ne? Ein wesentliches Modell für das schnelle Ankurbeln ist ja tatsächlich in der Branche, Sie haben es benannt, die Subventionierung der Zinsen. Ja? Sie schlagen vor, dass die KfW dort einsteigt um etwa 2%. Wäre das dann sowas wie ein billiges Mezzaninkapital? Wie genau sollte das funktionieren?
Ja, also wie wir dieses Kapital nennen wollen, ob es ein Fremdkapital ist, Mezzaninkapital oder auch Eigenkapital ist, ich glaube, das spielt hier keine Rolle. Mir wäre wichtig, dass die Finanzierung die hier benötigt wird, eben nicht 5% ausmacht, sondern 2% ausmacht, weil es ja sonst einfach nicht rechnen lässt. Es ist nicht möglich, kostendeckend hier Mieten zu erwirtschaften, die bezahlbar sind. Dazu möchte ich sagen, wir haben ja jetzt in unserer Diskussion noch nicht darüber gesprochen, wie hoch die Miete ist, wenn jetzt auch noch ein Grundstücksanteil dazu kommt. Der kann ja erheblich sein. Die sind natürlich ganz unterschiedlich, Grundstückskosten. Ich kann mir vorstellen, dass an den Stadträndern niedrige Grundstückskosten anfallen, in der Stadt höhere Grundstückskosten anfallen. Da würde ich plädieren dafür, dass eben der größte Grundstückseigentümer in Deutschland hier Grundstücke zur Verfügung stellt, die verbilligt in den Markt gegeben werden, beziehungsweise den Projektentwicklern zur Verfügung gestellt werden, die sich verpflichten, öffentlich geförderten Wohnungsbau zu machen. Auch von mir aus generationsübergreifend öffentlich geförderten Wohnungsbau. Also nicht gebunden für 20 Jahre oder 30 Jahre. Von mir aus auch für 50, 60 oder sogar 70 Jahren. Das würde natürlich auch dazu führen, dass es möglich wird, eben Wohnungen zu bauen, die man sich leisten kann.
Das heißt, an der Stelle ist der Bund in der Pflicht und müsste meinetwegen über die BIMA dort tätig werden.
Der Bund ist hier in der Pflicht, die Städte sind in der Pflicht, die Gemeinden sind in der Pflicht, die Kommunen sind hier in der Pflicht, die heute immer noch nach dem Prinzipverfahren, wer am meisten für das Grundstück bietet, der kann ein Grundstück kaufen. Schlimm ist in diesem Zusammenhang auch, dass die großen Städte in Deutschland sich verpflichtet haben oder sich darauf geeinigt haben, keine Grundstücke mehr zu verkaufen, sondern nur noch im Rahmen eines Erpachtmodell vergeben wollen, was besondere Schwierigkeiten auch für uns macht, im Rahmen der Finanzierung bereitstellt. Auch es gibt keinen Exit. Es gibt kaum Großanleger, die in Erpachtgrundstücken investieren wollen.
Auch nicht bei einem niedrigen Zins. Die Zinshöhe beim Erpacht, das ist immer das Problem.
Die Erpacht ist natürlich deutlich niedriger, der Zins. Also der liegt ja irgendwo zwischen 1-2% bei diesen Erpachtgrundstücken. Das Problem ist eben, dass es hier einen Heimfall gibt. Also irgendwann müssen Sie das Projekt, das Sie errichtet haben, dann wieder zurückgeben. Diese Regelungen sind ganz unterschiedlich in Deutschland gefasst und machen hier oft Probleme. Die Banken sind weniger bereit, derartige Grundstücke zu finanzieren. Also die Sicherheiten brauchen, sie müssen ins Grundstück hineingehen. Da kommt das ganz drauf an, wie dort der Erbbaurechtsgeber verfährt. Macht aber große Schwierigkeiten.
Und wenn Deutschland, sage ich jetzt mal, dort harmonisieren würde, müssten dann Banken und Investoren nicht beisteuern? Oder wäre es auch dann noch schwierig?
Wenn man den Banken die nötige Sicherheit einräumt, das Heimfallrecht anders geregelt wird. Ich will kurzes Beispiel sagen. Die Banken werden hier erstrangig eingetragen. Das Heimfallrecht wird so organisiert, dass es einen 100-prozentigen Ausgleich gibt, wenn der Heimfall entsteht. Und die Erbbaurechtszeit muss deutlich verlängert werden, mindestens 100 Jahre. Und der Erbbaurechtsnehmer muss nach 100 Jahren in die Lage versetzt werden, eine weitere 100 Jahre für diese Immobilie, die er da errichtet hat, als Erbbaurechtsnehmer weiterführen zu können.
Das wäre auf jeden Fall ein Weg. Das wäre ein Weg. Sie haben eine Erhöhung der AFA von 2-6% vorgeschlagen. Das Thema AFA hat ja schon mal großartig gegriffen, sozusagen, ja, nach der Wende. Da gab es, glaube ich, Abschreibungen bis zu 50%. Ja. Es gibt heute in Leipzig beispielsweise immer noch Mietverträge, die pendeln irgendwo zwischen 4 und 5 €. Es hat also gewirkt. Den Preis haben da wieder andere gezahlt. Warum nur 6 €? Warum machen wir nicht gleich einen Wumms und sagen 20?
Ja, ich wollte eben nicht so weit greifen. Ich denke, dass wir mit 6% ganz gut leben könnten. Nicht diese 6% basieren aber auch darauf, dass wir das ja auch schon jahrelang hatten.
Und wie genau wirkt dieser Mechanismus dann auf Investoren- und Nachfragerseite, wenn ich jetzt die 6 oder 10% AFA
habe? Es ist schlicht so, dass ich Überschüsse aus Vermietung und Verpachtung versteuern muss. Und umso höher die AFA ist, umso weniger Steuern zahle ich. Das heißt, ich kann das eingesparte Geld wiederum einsetzen, um Immobilien zu errichten, gerade im Wohnungsbau, im öffentlichen geförderten Wohnungsbau.
Und respektive die Rendite erhöht sich entsprechend.
Die Rendite erhöht sich entsprechend.
So, anderer Punkt, die Übernahme der Erschließungskosten durch die öffentliche Hand bei preisgedämpften Wohnungsbau. Können Sie mal plastisch machen für die Leute, die nicht so stark in der Entwicklung sind, welche Erschließungskosten bei so einem Projekt Projekt aufploppen, was das kostet, was da hochkommt, was es bedeutet?
Also es ist ein Baustein der Kosten, schlicht so, wenn ich ein Quartier entwickle, dann gibt es da Erschließungskosten, die sich in diesem Quartier ergeben und die werden auf die Grundstücke umgelegt und somit erhöht das die Kosten einer Immobilie.
Das heißt Straße, Medienversorgung etc. pp. Genau. Aber immer öfter sind es auch Kindergärten und gleich ganze Schulen, die sozusagen mit reinfließen, oder?
Das kommt natürlich dazu, dass heute immer mehr dazu übergegangen wird, dass eben weitere Forderungen gestellt werden, dass man also nicht nur die Erschließungskosten zu bezahlen hat, man hat auch Kindergärten zu errichten, Turnhallen zu errichten, oft wird auch gefordert, Schulen zu bauen etc. Das erhöht natürlich auch die Baukosten.
Aber ist das nicht ein prinzipielles Dilemma, die wenigsten Kommunen sind ja finanziell so ausgestattet, dass sie auf diese Forderung verzichten können.
Das ist natürlich ein Problem. Aber es geht hier darum, dass wir schnell Wohnungsbau errichten wollen, um eben den Menschen ein Dach über den Kopf zu verschaffen. Und da ist es nach meinem Dafürhalten notwendig, auch diesen Baustein zu berücksichtigen, die Erschließungskosten den Gemeinden, Kommunen, den Städten zu überlassen.
Sie haben auf ein anderes Ärgernis oder Problem aufmerksam gemacht und fordern deutlich schnellere Genehmigungsverfahren. Wir haben ja zwei Themen. Wir haben das Planungsrecht, wir haben das Baurecht. Sie sagten gerade Baurechtschaffung allein bis zu zwei Jahren. Wo klemmt es denn da? Ich meine, normalerweise muss es doch nach 3 Monaten abgehakt sein, das Thema.
Ja, es gibt natürlich in vielen Städten sogar die Auflage oder eine Vorschrift, dass man sagt, nach 3 Monaten ist nach Bauantragseinreichung ist eine Genehmigung oder eine Ablehnung zu erteilen. Das wird allerdings sehr, sehr oft unterlaufen, indem man nach Ablauf dieser 3 Monate weitere Unterlagen einfordert. Und das kann eben sehr lange dauern. Es ist in der Tat so, dass wir heute zwischen 1 und 2 Jahren Baugenehmigungsfristen haben. Woran das liegt, ist für mich offensichtlich. Wir haben zu wenig Mitarbeiter in den Behörden. Das ist ein wichtiger Punkt. Und vielleicht sollte man daran arbeiten, dass man eben die Mitarbeiterzahl in den einzelnen Behörden aufstockt und sie auch auf besondere Art und Weise motiviert, eben hier schnell und zügig Bauanträge zu bearbeiten.
Nun ist es beim Baurecht noch relativ übersichtlich. Ja, wir haben jetzt im Rahmen des Bündnisses für Wohnen in Leipzig eine Thematik, wo dann die Verwaltung sagt, gut, wir versuchen hinzukriegen, dass wir 2 Wochen, Arbeitswochen nach Eingang der Unterlagen euch genau sagen, welche Unterlagen jetzt noch fehlen zur Vollständigkeit und nicht erst einen Tag vor Eintritt der Frist. Aber wenn wir uns das Thema Planrechtschaffung ansehen, ja, da sind wir ja mittlerweile bei Laufzeiten bis zu 12 Jahren oder 13 Jahren. Ja. Nun hatten wir dieses Thema oft auch auf unserem Podium bei unseren Veranstaltungen. Da bekommen wir regelmäßig das Argument von der Verwaltungsseite zu hören, ja, vor 10 Jahren mag das schneller gegangen sein, aber wir haben ja ganz andere gesetzliche Rahmenbedingungen. Wir haben ja viel stärkere Regulierung an allen Seiten. Ist das ein schlagkräftiges Argument? Was sagen Sie dazu?
Ja, das führt ganz sicherlich dazu. Das ist eins der Argumente, die sehe ich auch. Und ich glaube auch, dass es ein ganz wichtiges Argument ist und ein wesentliches Argument ist. Aber genauso wichtig und wesentlich ist es, dass es heute in den Kommunen, Gemeinden, Städten einfach zu wenig Mitarbeiter gibt, die zum Beispiel an Bebauungsplänen arbeiten. Und dass die politische Diskussion eigentlich sehr umfangreich ist, bevor man überhaupt so weit kommt, einen Bebauungsplan auf den Weg zu bringen. Das dürfte auch dazu führen, dass es eben diese eben gesagten 12 Jahre dauert.
Aber jetzt gucken wir uns das mal an. Angenommen, Sie wären Baubürgermeister oder Bausenator von Hamburg oder Bezirkschef, ja, wo Sie das machen könnten. So, und jetzt haben Sie die Hakeleien unter Ihren Ämtern gelöst. Jetzt kommt der Stadtrat, die Stadtverordnetenversammlung und sagt, ja, aber da haben wir noch eine Fledermaus entdeckt und das muss jetzt bitte nochmal berücksichtigt werden. Wir brauchen da 12 Höhlen. Was sagen Sie dann? Was machen Sie dann?
Na, das passiert mir sehr oft, dass ich so eine Frage oder so eine Forderung bekomme, es fehlen noch Fledermauskästen. Und wir diskutieren dann darüber, Monate. Es ist ja nicht mal das Problem, dass ich keine Fledermauskästen bauen möchte. Ich will sie ja gerne bauen und auch so viel, wie die Behörde haben möchte. Was mich stört, ist, dass wir darüber 3, 4, 5 Monate diskutieren müssen.
Aber dann haben wir eben nochmal, ne, worauf ich hinaus will, ist, das Problem ist klar. Ja, aber auch die Forderung aufzustellen ist berechtigt. Allein, wie geht man mit der Situation A um? Ne? Also angenommen, wir haben eine gute Ausstattung personell in den Ämtern, aber jetzt haben wir diese hohen Regulierungsdichten, ja, die, wenn man sie ausdekliniert, sich sozusagen oft ausschließen. Und wir haben bunt gemischte Kommunalparlamente mit Akteuren, die ein hohes Maß an Wollen und ein niedriges Maß an Berufserfahrung haben. Wie lösen Sie das Thema? Die Forderung allein ist klar, aber wie kann man es lösen? Hat Hamburg da den richtigen Weg? Wie geht das?
Also ich denke, dieses Problem haben wir in allen großen Städten. Ich baue in allen großen Städten Deutschlands und ich sehe da keine Ausnahme. Und ich als Projektentwickler, als der in der Immobilienwirtschaft tätig ist, werde dieses Problem nicht lösen können. Es ist ein politisches Problem und die Politik ist hier aufgefordert, dieses Problem zu lösen. Und zwar sofort zu lösen. Sonst passiert das, was ich eingangs gesagt habe, die Menschen werden auf die Straße gehen und ein Dach über den Kopf fordern.
Das heißt, die Branche ist machtlos und die Kollegen in den Rathäusern, in den Parlamenten müssen sich bewegen oder es bewegt sie sozusagen.
So wird es sein.
Na, lassen Sie uns noch zur siebten These kommen. Das ist die Entschlackung der Landesbauordnung. Weites Feld, weites Feld, weites Feld. Aber vielleicht noch mal auch aus der Sicht des Praktikers, so nach der 80-20-Regeln fallen Ihnen 2, 3 Punkte ein, die zu harmonisieren, wenn es die gelänge, dass wir dann schon ganz weit vorne wären?
Ja, also wir haben Forderungen, die sehr vielschichtig sind. Ich denke schon alleine am Lärmschutz, wo man sicherlich was machen könnte. Ich denke an vorgegebene Geschosshöhen, wo man sicherlich was machen könnte. An Vorgaben der Ausrichtung der einzelnen Räume. Auch da wird man eine ganze Menge machen können. Und ich weiß auch nicht, ob es notwendig ist, für jedes Haus einen Abstellraum in bestimmter Größenordnung haben zu müssen. Und ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt einen Stellplatz nachweisen muss. Da gibt es also eine Vielzahl von Punkten, woran man arbeiten könnte, um eben die Landesbauordnung zu entschlacken und das Bauen billiger machen.
Es gibt so eine Handvoll oder 2 Punkte, die in ganz Deutschland sofort angepackt werden könnten, ohne große Probleme. Ein Spezialpunkt, Sie hatten es auch genannt, ist das Thema modulares und serielles Bauen. Wo hapert es da, beziehungsweise wäre das wirklich der Durchbruch?
Nein, es wäre mit Sicherheit nicht der Durchbruch. Also es wäre auch wieder ein Baustein, preisgünstiger zu bauen. Modulares Bauen ist in der Baubranche eigentlich heute schon üblich. Also wir bauen unsere Häuser mit Fertigteilen, die wir zusammensetzen. Das sind fertige Stützen, das sind Filigrandecken, die natürlich dann noch eine Betonschicht bekommen. Das sind ganze Betonwände, die wir verarbeiten. Das machen wir schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Aber wenn wir über modulares serielles Bauen sprechen, dann meinen wir eigentlich viel eher, dass wir dort ganze Räume anliefern, die hinstellen, in irgendeiner Weise zusammenfügen zu einem Haus. Und da sind wir nach meinem Dafürhalten heute noch nicht so weit, technisch auch nicht so weit, sowas herstellen zu können. Es gibt eine große Anzahl von Anbietern, die ganze Wände liefern. Das machen wir aber, das haben wir schon seit 20, 30 Jahren, dass wir sowas machen. Es hat auch nicht dazu geführt, dass die Baukosten hier niedriger geworden sind. Also ich denke nicht, dass das der große Problemlöser sein wird, serielles bzw. modulares.
Tatsache, Herr Baldezier rechnet hier vor sich hin, dass Sie sagen wir, bei 1400 Euro rauskommen, bei Holz bei 2200.
Also ich will jetzt der ZIA nicht zu nahe treten, aber wenn die es schaffen, für mich ein Wohngebäude zu bauen mit 1400 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, würde ich Sie sofort beauftragen.
Gut, da haben wir doch einen schönen Ansatz. Da muss ich mal, gut, da gehen wir später dafür nochmal rein. Jetzt ist es aber so, wie es ist, Herr Becken, die Branche steht faktisch still. Die neuesten Meldungen lauten, ich habe es heute gesehen, Gewerbeinvestmentmarkt so schwach wie vor 10 Jahren. Der Wohninvestmentmarkt ist auf das Niveau von 2011 gesunken, also wie vor 12 Jahren. Und ich bin hier noch ein bisschen, bevor wir jetzt miteinander sprechen, in Hamburg rumgelaufen, habe mich umgehört, heißt es mittlerweile, also vor 2025 geht hier gar nichts mehr weiter. Wie ist die Einschätzung der Lage aus Ihrer Sicht?
Das ist genau meine Einschätzung. Vor 25 geht hier gar nichts weiter. Es gibt wichtige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit es weitergeht. Es geht dann weiter, wenn die Zinsen sich verändern, die Inflationsrate eine andere ist, die Baukosten sich stabilisiert haben. Wenn diese Punkte erreicht sind, stelle ich mir vor, dass es weitergeht. Es wird weitergehen, davon bin ich sehr wohl überzeugt. Es wird aber 2 bis 4 Jahre dauern, bis es weitergeht, David. Das ist Fakt.
Aber Herr Becken, wenn das so ist, ja, dann und der Bedarf so steigt, wie er steigt, dann haben wir doch noch eine Problematik. Die Kollegen werden dann immer ein bisschen in der Bildsprache heftig. Da wird von Blutspur geredet und dies und jenes. Aber wenn das bis Mitte 25 geht, da werden wir doch vorsichtig gesagt Anpassungen aller Art sehen und ein hoher Anteil der Akteure wird es nicht überleben.
Ja.
Also wer soll dann weiterbauen?
Ich will da nochmal unterscheiden. Also im Gewerbebau würde ich sagen, haben wir heute einen kompletten Stillstand. Da wird einfach nichts mehr gemacht. Natürlich, Ausnahme bestätigen die Regel, hier und da wird noch ein Bürogebäude gebaut, aber über den gesamten Markt gesehen haben wir einen kompletten Stillstand. Im Wohnungsbau wird es dann wieder losgehen, wenn sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Die Rahmenbedingungen haben wir ja jetzt hier ganz ausführlich besprochen. Der Bedarf ist unbedingt da. Das würde sofort wieder losgehen, wenn diese Thesen, die wir hier angesprochen haben, erfüllt sind, denke ich, können wir wieder bauen. Gewerbebau sehe ich in der Tat für die nächsten 3, 4 Jahre keine weitere Entwicklung. Wir für unsere Firma haben unsere Projekte on hold gestellt und schauen in den Markt und schauen, was wir da machen können, um weiterzumachen. Wir werden weitermachen, aber ich denke mal, zurzeit werden wir den Markt beobachten.
Wenn die Projekte on hold stehen, also die Projektentwicklung im Prinzip ruht, sind ja trotzdem viel Know-how am Markt, sind viele Betriebe da, die unter Dampf gehalten werden. Heißt, die Branche sucht händeringend oder intensiv, sagen wir mal so, nach neuen Geschäftsmodellen. Sie sind schon länger auch auf dem Thema unterwegs, auch auf Ihrer Website. Ja. Sagen Sie ganz klar, dass das Thema Bestandssanierung für Sie eine große Herausforderung ist. Welche Herausforderung ist es genau und welche Geschäftsfelder sehen Sie da für sich?
Für uns ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Markt, der sich da auftut. Wir wollen unsere Immobilien ESG-gerecht herstellen. Es gibt da eine Auflage in der Politik, dass wir also bis 2045, das wechselt auch mal auf 2040, 2045, wollen wir ESG-konforme Häuser gebaut haben. Also das heißt, energiesparende Häuser, CO2-reduzierter Ausstoß. Da der größte Teil der Immobilien, die sich in Deutschland befinden, erfüllen diese Anforderungen nicht. Sie müssen in den nächsten Jahrzehnten erfüllt werden. Ansonsten droht für diese Immobilien eine erhebliche Abschreibung bis zum totalen Werteverfall. Also muss dort was gemacht werden. Wir wollen uns in diesem Bereich sehr engagieren. Es gibt ja inzwischen mehrere Teams in meinem Haus, die sich ausschließlich darum kümmern. Wir sind jetzt auch dabei, einen Prototyp zu bauen. Wir wollen also eine Immobilie, die in den 80ern, 90ern erstellt wurde, heute so herstellen, dass sie ESG-konform erstellt wird. Da legen wir sehr viel Energie hinein, sehr viel Wert darauf, dass das auch klappt. Das wird ein Markt der Zukunft oder ein Jahrhundertmarkt aus meiner Sicht in der Immobilienbranche.
Haben Sie da erste Schätzungen des Marktvolumens in Ihrem derzeitigen Geschäftsgebiet?
Es gibt von mir aus keine Schätzungen, aber ich denke, dass dann ein wesentlicher Anteil der Immobilien, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, obwohl ich die hier nicht gerade belegen kann, etwa 70-80% der Immobilien in Deutschland müssen ESG-gerecht erstellt werden.
Und diese 70-80% sind tatsächlich auch zu sanieren. Die sind sanierungsfähig, also können nicht, weiß ich, Geschosshöhen, sonst was.
Da geht es nicht um Geschosshöhen, da geht es eher darum, dass wir energiesparend sanieren, dass wir CO2-sparend sanieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich nenne das hier in meinem Haus immer, wir haben einen Handwerkskasten voller Möglichkeiten, die wir dann auf unterschiedliche Immobilien anwenden. Natürlich sind die Module in dem Handwerkskasten bei einem Gebäude, das unter Denkmalschutz ganz anders anzuwenden, als zum Beispiel ein Gebäude, das in den 90er Jahren gebaut wird oder Anfang des letzten Jahrzehnts gebaut wurde. Da ist es oft einfacher. Bei älteren Gebäuden ist das schwieriger, aber dennoch sind wir angehalten, hier eben diese Maßnahmen zu machen, weil ansonsten droht die Immobilie nichts mehr wert zu sein in den nächsten 10, 20 Jahren.
Und Ihre Teams, die bisher Neubauten am Stück hochgezogen haben, die sind so einfach umzuswitchen auf Bestandssanierung?
So einfach ist es nicht. Gerade die haben natürlich jetzt eine Zeit gehabt, wo es ganz anders ausgesehen hat. Da gab es Neubauten, die ganz anders zu planen sind. Also einfach ein Beispiel, ein Refurbishment, wo ESG eine große Rolle spielt. Aber was ich auch gerade bei meinen Mitarbeitern feststelle, sie sind willens, bereit. Sie verstehen auch die Problematik. Und sie sehen auch, dass das ein sehr großer Markt ist. Und sie verstehen auch, dass wir uns in diesem Markt etablieren wollen.
Das heißt, diese 2 Milliarden Pipeline im Neubau, die Sie haben, / hatten, die können Sie mehr oder weniger umschiften in die Bestandssanierung?
Die Mitarbeiter, die diese 2 Milliarden bearbeitet haben, können wir umzwitschen. Es sind Ingenieure in der Regel, Architekten in der Regel. Und die können Neubau, klar, aber sie können auch Refurbishment.
Und in welchen Assetklassen wird sich das hauptsächlich abspielen? Wohnen, Gewerbe?
In allen Bereichen. Wohnen, Gewerbe, in allen Bereichen.
Okay, da werden wir sozusagen einen zweiten, ja, es wird ein Bestandsbauboom werden sozusagen.
Ja, das sehe ich so.
Gut. Eine andere wirklich spannende Geschichte ist, wir hatten, glaube ich, bei unserem ersten Gespräch schon drüber gesprochen, schon seit einiger Zeit sind Sie im, ich sag mal, Investment- und Fondsgeschäft unterwegs. Sie haben schon seit langem Projektentwicklungsfonds aufgelegt. Später haben Sie mit Solid Office Fund dann ein ESG-konform Bestandsimmobilien aufgestellt, jetzt in Industria Wohnen aufgekauft. Was steckt dahinter? Welche Strategie steckt dahinter?
Meine Strategie war und ist die, dass das Projektentwicklungsgeschäft ein sehr volatiles Geschäft ist, ein Auf und Ab von Geschäften, die wir gemacht haben in diesem Bereich, was ja auch gewisse Risiken beinhaltet. Also wir sehen zum Beispiel jetzt, dass dieses Geschäft eingebrochen ist. Noch vor 2 Jahren hat es geboomt. So, und dieses Auf und Ab, das war für mich stets ein Problem. Und ich wollte dieses Auf und Ab verändern, wollte aber in dieser Branche, in der Immobilienbranche bleiben, weil ich glaube, davon was zu verstehen. Nach 45 Jahren ist es dann ja auch irgendwann mal soweit. Und habe mir überlegt, was zu tun ist. Und das Fondsgeschäft im Immobilienbereich ist viel weniger volatil. Und wenn ich jetzt beide Volatilitätskurven, also Projektentwicklung und Fondsgeschäft übereinander lege, dann ist insgesamt entsteht eine flachere Kurve. Und das ist mein Ansinnen und das ist mein Ziel, eben die Risiken in der gesamten Gruppe zu reduzieren.
Tatsächlich, also die Frage stellt sich mir, bei dem derzeitigen Zinsniveau haben nach meiner Kenntnis ja die Kollegen in der Fondsbranche genauso mit Abflüssen zu kämpfen, beziehungsweise mit Mangel an Zuflüssen, weil die Alternativen bei Anleihen schlicht und ergreifend da sind. Also ist da nicht dieselbe Volatilität drin?
Das ist richtig, das bezieht sich aber nur auf das Neugeschäft. Okay. Also der Investor kommt und sagt, hier lege bitte mein Geld an. Ich allerdings habe mit der Industria ein Projektvolumen von etwa 4 Milliarden Euro, das wir in den nächsten 10 und 15 Jahren weiter verwalten werden. Und hier eine Asset-Management-Gebühr entsteht, die natürlich auch einen Überschuss erwirtschaftet und einen Kostendeckungsbeitrag für die gesamte Gruppe beisteuert, das mir ganz wichtig ist.
Das heißt, vom Volumen her kommen Sie da also sukzessive an die Projektentwicklung ran in dem Bereich?
Also der Bereich Fondshaus ist zurzeit deutlich größer bei uns. Ich hatte eben gerade gesagt, wir haben dort etwa 4 Milliarden an der Management. Im Projektentwicklungsgeschäft sind das 2 Milliarden, wobei sich das jetzt deutlich reduziert, das muss man sagen. Wir werden gewisse Projekte jetzt natürlich weiter bearbeiten. Wir werden hier Baurecht einholen. Wir werden sie baureif machen, diese Projekte, aber abwarten, diese zu erstellen.
Also nur die Margen sind ja im Fondsgeschäft ein bisschen kleinere als im Projektentwicklungsgeschäft.
Das ist richtig. Die Margen sind inzwischen sind natürlich kleiner als im Projektentwicklungsgeschäft, wobei wir im Projektentwicklungsgeschäft zurzeit gar keine Margen haben, sondern nur Kosten haben. Und da bin ich natürlich froh, wenn ich einen Kostenbeitrag habe aus einem ganz anderen Bereich.
Das heißt, ich würde gar nicht mal sagen, das Projektentwicklungsunternehmen, sondern das Immobilienunternehmen der Zukunft ist stabiler aufgestellt, wenn man sich erstmal das Kapital organisiert und aus der Perspektive dann anfängt zu arbeiten.
Absolut richtig.
Spannend. Große Teile der Entwicklerbranche, Herr Becken, wir haben an anderer Stelle mal darüber gesprochen, sitzen nun mit ihrem Know-how da. Und siehe da, es gibt Felder, wo man mit dem Know-how ein bisschen einfacher sogar als Genehmigungskontexten bei Stadtplanungs- und Bauordnungsämtern arbeiten kann, nämlich im Bereich Solar. Ist das nächste große Ding neben dem Bestand?
Ja, in der Tat ist es so. Wir kümmern uns schon seit vielen Monaten darum, eben auch Geschäftsfelder zu entwickeln, die vielleicht immobiliennahe sind, aber eben doch ein Stück weit weg sind, wie zum Beispiel Photovoltaik. Ich habe inzwischen Photovoltaik gebaut, die ich allerdings im kleineren Stil errichtet habe, habe da eine ganze Menge lernen können, sind jetzt dabei, allerdings im größeren Stil Photovoltaik zu errichten. Wir werden hier mehrere hundert Hektar Land mit Photovoltaik bebauen und sehen dort auch ein neues Geschäftsmodell, das wir intensiv verfolgen wollen.
Das ist dann aber ähnlich dem klassischen Immobilienprojektentwicklungsmodell. Das heißt, Sie bauen die Parks und dann geht's an wen?
Dann verkaufen wir diese Parks, weil diese Parks sind leichter deswegen zu verkaufen, weil wir höhere Renditen versprechen können. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und zwar Renditen, die nachhaltig erwirtschaftet werden. Wir haben Verträge mit Abnehmern, die zwischen 20 und 30 Jahre sind. Das ist natürlich für Investoren, für die, die Geld anlegen und nach wie vor sich darauf angewiesen sind, Renditen zu erwirtschaften, ein sehr, sehr spannendes Produkt.
Und wer fragt nach? Sind es institutionelle Investoren? Wie organisiert ihr den Vertrieb?
Sind auf meiner Seite ausschließlich institutionelle Investoren.
Herr Becken, also wir haben jetzt eine Menge über Alternativen gesprochen, aber am Ende, seien wir ehrlich, sind das Reaktionen, sind das ja eigentlich Ausweichreaktionen auf eine Situation, wo wir überhaupt noch bauen können. Ja, wir haben anfangs über das Thema bezahlbares Wohnen gesprochen und Mieten gesprochen. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen hier in Deutschland eigentlich einen Gesamtparadigmenwechsel machen. Wir brauchen mehr Eigentum, wir brauchen mehr Marktförderung, sprengt das ganze System. Ich will das nicht vertiefen, aber wenn man sich mal umschaut, Stichwort London oder Kopenhagen, wir reden gar nicht von Asien, wie in anderen Teilen der Welt in nah und fern Städte entstehen, mit welchem Tempo, welche Qualität von Architektur und öffentlichen Raum entsteht. Wenn Sie könnten, wie Sie wollen, wenn Sie das sehen, wie sieht Ihre Vision von Stadt aus? Was müsste hier passieren?
Ich habe eine Vision von Stadt und auch einen Traum von Stadt. Ob das jemals realisiert werden kann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Oder wenn ja, über viele Jahrhunderte. Meine Vision wäre, dass wir zum Beispiel die Infrastruktur einer Stadt komplett unter die Erde legen. Und dass wir eben die Straßen, die wir dadurch frei machen, mit Grün versehen, beziehungsweise auch da bauen können auf diesen Straßen. Das wird in Teilen, wird das ja in Hamburg ja gemacht. Denken Sie an den Elbtunnel und an die Elbtunnelröhre, die so dramatisch verlängert wurde, dass da drauf Parks entstehen werden und oder sind. Stellen Sie sich vor, die ganze Stadt sieht so aus. Es gibt keine Autos mehr, die Sie sehen. Natürlich gibt es Autos, die fahren unterirdisch. Das wäre natürlich für mich was ganz Besonderes. Und so sollte die Stadt der Zukunft aussehen. Ob sie jemals so aussehen wird, das kann ich
nicht sagen. Die interessante Frage ist, anderswo geht's ja, beziehungsweise anderswo gelingen große Würfe. Was müssen wir tun, damit hier wieder große Würfe gelingen?
Na, so einfach ist das natürlich nicht, das zu machen, was ich hier eben gerade als Vision oder als Traum dargestellt habe, unsere Straßen unter die Erde zu bringen. Die Erde ist vollgestopft mit Versorgungsleitungen, mit einer ganz anderen Art von Infrastruktur. Also keine Autos, sondern Kabel und Röhren und sonst was. Das alles umzubauen, anders zu errichten, um es möglich zu machen, dass der Verkehr unter die Erde geht, ist extrem teuer. Extrem teuer, extrem schwierig zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es jemals gelingen wird. Vielleicht kann man ja auch so einen Mittelweg finden, indem man also gewisse Achsen, Straßen eben weiterhin oberirdisch laufen lässt, aber eben in Neubaubereichen jetzt schon mal dafür sorgt, dass sie unter die Erde kommen. Vielleicht ist das ein Anfang und über die nächsten Jahrhunderte sich hier so ein, das durchsetzt und so ein Stadtbild ergeben kann, wie ich es vor Augen habe.
Hat sich schon mal jemand auf dieses Stadtbild angesprochen?
Ja, ich bin schon angesprochen worden darauf. Ich habe auch diesen Traum, den ich hier eben gerade dargestellt habe, auch da vorgestellt. Das hat auch damit zu tun, dass ich, als ich politisch so ein bisschen tätig war, das ist auch schon 20 Jahre her, wir mal darüber nachgedacht haben, die Ost-West-Straße oder Willy-Brandt-Straße, ich weiß, haben die gar nicht in welchen Abschnitten sie da heißt, unter die Erde zu bringen. Das ist ja eine künstliche Straßenachse durch Hamburg durch. Und da haben wir überlegt, ob wir nicht diese Straße unter die Erde bringen, um den Hafen wieder an die Stadt anzubinden. Das war also ein großes Thema. Aber und genau da habe ich die Probleme, die ich hier nur kurz angesprochen habe und kurz zitiert habe, erkannt und auch erkannt, dass das nicht einfach sein wird.
Sind wir von den Strukturen überhaupt für große Sprünge aufgestellt?
Nein. Unsere Politik, unsere Gesellschaft, unsere Kultur lässt das im Augenblick nicht zu.
Was heißt das? Das heißt, wir können eigentlich nur abwarten, wenn wir die großen Themen haben wie Klimawandel oder Stadtumgestaltung mit Migration und neue Rolle der Innenstädte.
Ja, wenn sich andere Zwänge einstellen, könnte ich mir vorstellen, dass sich da in der Richtung was bewegt. Aber vor dem heutigen politischen Hintergrund sehe ich da keine Chance.
Herr Becken, lassen Sie uns zum Abschluss nochmal auf ein anderes großes Thema kommen. Es ist so wie so ein weißer Elefant, der im Raum steht. Es wird immer mal angerissen und jeder weiß, dass da was Großes ist, aber alle schleichen ein bisschen drumherum. Ich rede über das Thema Digitalisierung, aber eigentlich durch das Thema künstliche Intelligenz. Wir hatten auch da an dieser Stelle in der letzten Woche einen großen Kongress in Leipzig, wo die Hälfte des Podiums sagte, naja, das ist sozusagen das nächste große Schlagwort, die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und andere haben gesagt, nein, nein, das steht schon unmittelbar bevor. Unsere Investoren fragen uns und wir überlegen den ganzen Tag, wie wir damit umgehen. Wie geht Becken damit um?
Also wir nehmen dieses Thema sehr, sehr ernst. Und ich glaube in diesem Fall auch nicht, dass hier eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Ich glaube, dass wir dieses Thema wirklich ernst nehmen müssen. Ich denke mal, das wird nicht nur ein sehr, sehr großer Markt sein. Ich denke aber auch, dass diese künstliche Intelligenz wichtiger Baustein sein kann für uns, unsere Arbeit zu erleichtern, eben unsere Arbeit auch, die wir haben, besser ausfüllen zu können. Wir selbst wenden künstliche Intelligenz hier in unserer Gruppe an. Uns fehlt es noch an Fragestellungen, daran arbeiten wir auch gerade, denn darauf kommt es ja eigentlich an. Was frage ich den Computer? Und er gibt mir dann eine Antwort. Daran arbeiten wir. Aber wir haben hier einige Versuche im Haus gestartet, haben Vergleiche eingestellt und haben geschaut, wie das dann aussieht. Und ich bin beeindruckt, jetzt schon beeindruckt. Und wir beginnen ja erst damit. Und die künstliche Intelligenz, das sagt ja auch das Wort schon, wird immer schlauer über die Jahrzehnte, über die Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte. Sie wird uns Antworten liefern können, die wir zum Teil nicht parat haben. Das muss man sagen, gerade auch, ich denke da zum Beispiel Anwendungen im Bereich Property Management, da wird das uns sehr, sehr, sehr helfen, denke ich mal, auch in anderen Bereichen. Also wir glauben, dass das die Zukunft ist.
Aber jetzt ganz konkret, wo haben Sie denn da probiert und getestet? Haben Sie Property Management getestet? Bei welchen Fragestellungen haben Sie interessante Ergebnisse?
Ja, das finde ich eine tolle Frage. Danke für diese Frage. Sie wissen ja, dass ich diese Thesen dort aufgestellt habe, die in der EZ dann mal veröffentlicht wurden. Und da gab es eine Vielzahl von Zuschriften, die gesagt haben, genau richtiger Ansatz. Es gab aber auch einige Kritiker. Und ich habe jetzt was ganz Einfaches gemacht. Ich habe die gleiche Fragestellung, die die EZ mir gestellt hat und ich daraus dann diese Thesen entwickelt habe, diese Frage der künstlichen Intelligenz gestellt. Und Sie werden sich wundern, von den 7 Thesen konnte ich in der künstlichen Intelligenz 5 wiederfinden. Also schon sehr, sehr realistisch und sehr, sehr zeitnah.
Gut, interessante Verbindung. Aber nochmal zurück zum Thema Property Management, das Sie erwähnt hatten. Wo sehen Sie dort einen Ansatz?
Der Nutzer hat, um das Ganze zu vereinfachen, der Nutzer hatte eine Frage, ein Problem, das er dem Property Manager stellt. Der Property Manager hat darauf keine sofortige Antwort, weil er recherchieren müsste, weil er nachschlagen müsste. Diese Frage könnte er aber auch an die künstliche Intelligenz weitergeben und eine Antwort bekommen, die er dann gleichzeitig dem Nutzer weitergeben kann. Aber der Nutzer könnte auch über die künstliche Intelligenz seine Frage vorher schon eingestellt haben und einen Lösungsansatz gefunden haben, so dass diese Frage gar nicht mehr zum Property Manager kommt, was für uns ein Vorteil ist.
Und setzen Sie dort jetzt eigene Teams dran, die ein Modell trainieren oder lassen Sie trainieren?
Wir haben keine Teams in dem Sinne, da sitzen jetzt keine 10 Mann, wir sind hier mit 2 Leuten dabei, dieses Modell zu prüfen und einzusteigen in diese Thematik, viel zu lesen, auch jetzt mit der künstlichen Intelligenz zu kommunizieren. Das machen wir schon, das machen die beiden. Und wir haben hier Workshops monatlich, in dem also darüber berichtet wird, was man da alles machen kann. Ich selbst habe sowas auch auf meinem iPhone und stelle auch heute schon das eine oder andere Mal der künstlichen Intelligenz Fragen und ich verwundere mich, wie schnell ich dort Antworten bekomme.
Und nochmal eine andere Perspektive auf das Thema. Die EZ hatte unlängst berichtet, dass die Auslastung der Büros mittlerweile auf einem Tiefstwert im Durchschnitt von 40% angelangt ist. Vorher waren es mal 60 noch vor Homeoffice. Ist das Thema KI der nächste Büroflächenkiller dort? Ich sage mal Homeoffice im Quadrat.
Ja, also wenn wir dann sagen 60% ausgelastet und dann von diesen 60% nochmal die Hälfte, das wären dann wohl 30%, das sehe ich nicht. Ich glaube, dass das Homeoffice eine Zeiterscheinung ist, die sich ergeben hat aus Corona-Zeiten und die Mitarbeiter hier erkannt haben, dass das natürlich auch eine gute Art ist, seine Arbeit vielleicht zu Hause zu machen und nebenbei noch andere Dinge zu erledigen. Ich glaube nicht daran, dass das sich durchsetzen wird. Firmen brauchen Mitarbeiter, die kommunizieren, die vor Ort sind, die zeitnahe Probleme lösen können. Und ich habe aus eigener Erfahrung erkannt, dass das bei Homeoffice nicht möglich ist. Ich kann mir vorstellen, dass ein Teil der Homeofficer, so nenne ich sie jetzt mal, wieder zurückkommen ins Büro und dann vielleicht auch wieder reduziert werden, weil die künstliche Intelligenz uns hier behilflich ist und die Anwesenheit dann doch nicht so sein wird. Ich glaube fest daran, dass wir nach wie vor Büros brauchen. Vielleicht auf einem niedrigen Niveau. Der Markt wird sich bereinigen in der Zukunft. Aber es wird weiterhin einen Bedarf geben nach Büroflächen. Da wird die künstliche Intelligenz und auch das Homeoffice nichts Wesentliches rütteln.
Das heißt, zumindest beim Thema Büro hat Deutschland noch nicht fertig gebaut, sozusagen.
Ja, sagen wir mal so. Ich will gar nicht mal sagen, wir brauchen weitere neue Bürogebäude. Das will ich ja gar nicht mal sagen. Wir sehen heute, und ich bin ja dabei, solche Projekte zu entwickeln, gerade in München, in der Nymphenburger Straße, bauen wir ja gerade so ein Projekt. Das ist ein altes, leerstehendes Bürogebäude, das wir refurbischen. Und zwar komplett. Es wird, wenn wir fertig sind, ein Neubau sein. Und das bieten wir an. Das heißt also, ein fertig gebautes Haus wird wieder in Ordnung gebracht und dem Markt zugeführt.
Das heißt, wir sind schon mitten in dem Thema der Bestandssanierung. Ja. Ja, die Zukunft hat uns schon längst ereilt. Wir sind mittendrin.
Wir sind mittendrin. Es ist nicht das erste Projekt, das ich in der Beziehung mache. Das ist das fünfte oder sechste schon hier in den letzten 36 Monaten. Und das sollen viel, viel mehr werden.
Okay, das ist ein spannender Ausblick. Wir sind ganz weit vorn mit Becken. Vielen Dank für das Gespräch, Dieter Becken. Und dann bis zum nächsten Mal.
Danke. Herzlichen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.